Eierlikör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe. Heute wieder eine Sonderfolge. Wenn ihr beim letzten Mal eingeschaltet habt, habt ihr ja schon gehört, dass wir drei Sonderfolgen geplant haben. In der letzten Woche ging es oder im letzten Monat ging es um die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. Ein Thema, was Karin Böllert, der diese Sonderfolgen ja gewidmet sind, besonders wichtig war. Und heute geht es um Jugendbeteiligung und Jugendpolitik. Auch ein Thema, was Karin Böllert besonders wichtig ist und auch immer war. Deswegen geht es da heute rum und ich sitze nicht alleine hier. Mike ist heute nicht dabei, aber Jana ist da.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir und liebe Grüße senden wir natürlich auch an Mike, der heute nicht dabei ist, weil wir sitzen aber trotzdem zu dritt heute hier. Wir sind nicht zu zweit, das würden wir nicht tun, aber wir sind zu dritt und Olli, wer ist heute da?
Eine besondere Gästin haben wir heute hier, ein junger Mensch und zwar Maya Arerast. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Maya hat viel Jugendpolitik schon gemacht, auf verschiedenen Ebenen, Kommune, Land und sogar Bund. Und ja, wir sind sehr gespannt, was du heute zu erzählen hast zum Thema Jugendbeteiligung. Stell dich doch vielleicht selber nochmal vor, damit unsere Zuhörenden nochmal so einen kleinen Eindruck haben. Wer bist du? Wo kommst du her? Vielleicht, was machst du aktuell so?
Genau, ich bin Maya. Ich komme aus Münster ursprünglich. Ich bin jetzt 18 Jahre alt und gerade nach Lübeck gezogen, um da mit meinem Studium anzufangen. Und habe hier viel im Jugendrat gemacht, durfte dann für den Jugendrat in den Kinder- und Jugendrat NRW, war da als Sprecherin 2 Jahre lang tätig und bin von da aus in die Bundeskonferenz der Landesverbände der Jugendbeteiligungsgremien gekommen und war dann dort auch 1 Jahr Vorsitzende und bin da jetzt als Ältestenratsmitglied in der im Förderverein.
Ältestenrat mit 18.
Ältestenrat, das ist schon cool. Seit wann gibt es dieses Gremium, also die Bundeskonferenz der Landesverbände der Jugendbeteiligungsgremien? Ich habe es mir auch aufgeschrieben, weil es so ein langer, sperriger Name ist.
Genau, der lange, sperrige Name kommt daher, dass man quasi keine Bestandteile weglassen kann, ohne quasi die Legitimation zu verändern, weil wir wirklich von den Landesverbänden der Jugendbeteiligungsgremien gegründet sind. Also quasi von denen Gremien, die die Jugendgremien auf Landesebene vertreten. Das Ganze hat sich im Mai 2022 gegründet und hatte quasi so eine Vorbereitungsvorlaufzeit, glaube ich, von etwa 1 oder 2 Jahren.
Das heißt, wir haben heute eine Expertin am Tisch, die verschiedenen Ebenen gut kennt. Was würdest du sagen, Maya, warum ist Jugendbeteiligung so ein wichtiges Thema, vielleicht gerade aktuell auch? So, was ist dein Eindruck?
Also aktuell ist es natürlich so, dass Rechtsextremismus ein ganz großes Thema spielt, auch bei jungen Menschen und man da darauf achten muss, die jungen Menschen zu hören und nicht zu übergehen. Und ganz allgemein ist es ja so, dass viele junge Menschen noch nicht wählen können und dadurch dann die Belange, die sie betreffen, nicht mitgestalten und nicht mitbestimmen können und man deswegen dann andere Beteiligungsformate braucht, um junge Menschen daran zu beteiligen, wie ihre Lebensrealität gestaltet wird.
Das ist ja schon spannend. Es gibt ja die aktuelle Shell-Jugendstudie auch, die sich ja auch mit der Frage beschäftigt, wie interessiert sind eigentlich junge Menschen an Politik? Und da hat man ja immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man jetzt die Zahlen nicht kennt, dass das eher so zurückgeht, dass junge Leute gar nicht so interessiert sind an Politik. Deswegen habe ich die Zahlen nochmal mitgebracht und lese euch das mal eben einmal vor. Die Shell-Studie ist ja jetzt in der letzten Woche erschienen und fragt ab, wie ist eigentlich das Interesse junger Menschen an Politik? Mit der Frage, interessierst du dich ganz allgemein für Politik? Würdest du sagen, du bist stark interessiert, weniger interessiert oder gar nicht interessiert? Und da sind es über 50% der jungen Menschen, die stark interessiert oder interessiert sind. Und das ist kontinuierlich steigend seit dem Jahre 2002. Also das Interesse junger Menschen, die, ich sage jetzt mal, stark oder interessiert sind, liegt bei 55%. Das heißt, es sind durchaus sehr viele junge Menschen, die Interesse an Politik haben. Und du hast ja gerade eben gesagt, wenn die nicht wählen dürfen, ist natürlich auch schwierig, inwieweit die repräsentiert sind. So, ne?
Dazu fällt mir auch direkt ein, dass Karin sich ja unter anderem auch in der Corona-Pandemie sehr stark dafür eingesetzt hat, dass Kinder und Jugendliche gehört werden. Weil wenn wir darauf zum Beispiel schauen, war ja Jugendbeteiligung 6 minus.
Ja. Fand überhaupt was statt bei euch? Wie war das in der Corona-Pandemie?
Ich habe 2021 im Jugendrat angefangen und bei uns konnte Gott sei Dank alles in Präsenz stattfinden von den Sitzungen her. Mit Maske, mit, ich glaube, einer 3-Stunden-Begrenzung und Abstandsregelung.
Weil Viren die Uhrzeit kennen und beherrschen.
Ja. Genau.
Wie oft habt ihr euch da immer getroffen?
Einmal im Monat immer.
Okay. Das heißt, dein Einstieg war sozusagen in Münster im Kinder- und Jugendrat. Weißt du noch, wie du dazu gekommen bist?
Ja, wir hatten an der Schule eine Debattier-AG und eine Mitschülerin von mir hat uns dann vom Jugendrat erzählt und sagte, dass sie selbst nach Hamburg zieht in dem Jahr und sich deswegen wünscht, dass wir das doch bitte machen sollen, weil sie es nicht mehr machen kann. Und dann habe ich mich mit einer Freundin zusammen angemeldet, ohne zu wissen, was das ist, mich darauf beworben und bin dann da auch reingekommen.
Du warst ja zumindest schon im Debattierclub, das heißt so der Austausch, der Diskurs, der war dir ja nicht ganz fremd. Das ist ja sozusagen schon was gewesen wahrscheinlich, was dir Freude gemacht hat. Ja, und wie war dann so da der erste Besuch da? Erinnerst du dich da noch dran?
Ich glaube, es ging dann direkt mit irgendwie Wahlen los. Wer soll der Vorstand werden? Und wir wurden aber von Anfang an noch ziemlich gut lokalpolitisch einbezogen. Also ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, bevor es überhaupt richtig an die Sitzungen ging, war, ich glaube, irgendeinen Online-Wettbewerb auszuwerten, zusammen mit dem Stadtpräsidenten und anderen lokalpolitischen AkteurInnen, ohne da irgendwas an Vorkenntnis zu haben. Das war total spannend.
Du hast gerade eben gesagt, Wahlen stehen da an. Wie ist das in Münster und vielleicht auch, du kennst ja auch den Blick auf andere Kommunen, sind diese Jugendgremien immer irgendwie durch Wahlen legitimiert oder wie muss man sich das vorstellen?
Also meistens sind sie durch Wahlen legitimiert. Es gibt auch Jugendbeteiligungsgremien, die mehr offen sind, also dann keine Räte, sondern zum Beispiel Foren, wo dann einfach alle mitmachen können, die darauf Lust haben. Es gibt auch Schülerparlamente. In Erfurt gibt es zum Beispiel eins. Ich glaube, das wird dann über die Schulen gewählt und nicht über die Bezirke wie in Münster. Deswegen sind die Zusammensetzungen da auch immer sehr unterschiedlich.
Und wie ist so auf kommunaler Ebene die Zusammenarbeit? Du hast gerade gesagt, du hast dann direkt damit so politischen AkteurInnen zusammengesessen. Warst da damals dann ungefähr 15, 16?
15.
Ja. Und wie ist ja so die Zusammenarbeit?
Ich finde, in Münster gibt es eine große Bereitschaft von der Stadt, die Jugendlichen zu beteiligen. Also wir sind in die Bezirksvertretung mit eingeladen worden, in die Ausschüsse und durften da dann quasi, ohne irgendwelche Rechte zu haben, uns immer melden und sagen, was wir gut finden und wurden da auch von vielen Leuten mit offenen Armen empfangen. Das Ganze beruht dann aber schon darauf, dass es Leute gibt, die bereit sind, einen damit einzubeziehen.
Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass politische AkteurInnen, dass denen es auch manchmal einfach schwerfällt, sich auf Lebenswelten der jungen Menschen einzulassen, dass die das vielleicht manchmal gar nicht so auf dem Schirm haben, wie groß diese Gruppe eigentlich ist, wie wichtig diese Gruppe eigentlich ist und dass das dann so ein bisschen, wenn ich jetzt mal bei meinem Thema der Scheinpartizipation und Partizipation bleibe, so ein bisschen eher Scheinpartizipation sein könnte. Wäre meine Vermutung, aber vielleicht hast du andere Erfahrungen gemacht.
Ich glaube, an vielen Stellen kann es auch Scheinpartizipation werden, wenn man die Jugendlichen nicht abholt. Weil, ich meine, ich war 15, als ich dann in so eine Bezirksvertretung reingesetzt wurde.
Wie ist der Altersdurchschnitt da?
Bei uns, bei der CDU, ich würde sagen, ein bisschen älter. Ja, und dadurch, also wir hatten dann auch den jetzigen Bezirksbürgermeister im Norden, der dann auch auf uns zugekommen ist. Und ich glaube, wäre da nicht eine Bereitschaft auch gewesen, uns so einzubeziehen. Man saß da auch ein bisschen ratlos dann drin mit den
ratlos Paketen. Ratlos am Rad.
Ja, mit Paketen dann irgendwie Unterlagen und so. Und natürlich kann man als Jugendliche solche Anlagen und Anregungen nicht alle verstehen von der Sprache her. Und auch nicht alle Sachkenntnisse oder irgendwelche Vorkenntnisse mit einsteigen. Deswegen ist es dann schon eine Scheinbeteiligung, wenn es nicht Leute gibt, die einen da mitnehmen.
Und ich glaube, das ist ja auch oft das Problem, auch gerade auch schon in der Kommunalpolitik, die Leute irgendwie mitnehmen zu können, das kommunikativ gut hinzukriegen und immer darauf zu reagieren, wie können wir die Leute eigentlich jetzt gerade wieder abholen. Das ist, glaube ich, so wichtig, ja, einfach, wenn wir auf dieser kommunalen Ebene auch sind und nicht nur bei jungen Menschen. Ich glaube, Olli würde da auch sitzen.
Ja, definitiv. Also,
und keine Ahnung,
wenn ich in so einem Bauausschuss oder sowas sitzen würde und da die ganzen Infrastrukturfragen aufkommen, das wäre, glaube ich, schon herausfordernd. Ich sage, das ist natürlich das Schöne an der Demokratie, dass da halt auch keine Fachleute sitzen müssen, sondern jeder zusammenkommen kann. Und da gehören natürlich junge Leute auch zu. Also so ein bisschen höre ich raus, es braucht sozusagen von Verwaltung, Politik eine Bereitschaft, sich jungen Leuten zu öffnen. Das würdest du sagen, ist extrem wichtig. Wie sieht das denn aus mit so, ja, man kann es ja auch ein bisschen institutionalisieren. Also sowas, gut, ein Antragsrecht, ein Rederecht, ein Stimmrecht. Was sind da so deine Erfahrungen?
Also der Rechtsrahmen wird bei uns von der Gemeindeordnung geregelt. Das ist der Artikel 27a, der quasi sagt, dass man junge Leute in den Interessen, die sie betreffen, genauso wie andere Interessensgruppen beteiligen kann. Und damit ist halt rechtlich eigentlich nichts festgelegt.
Ich wollte gerade sagen, kann, klingt ja gut.
Ja, und das ist in anderen Bundesländern anders. Also in Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel die Regelung, dass Kinder beteiligt werden dürfen und Jugendliche beteiligt werden müssen in Anliegen, die sie betreffen, und auch Jugendgremien eingerichtet werden müssen, wenn es genug Leute gibt, die sich dafür einsetzen. Und damit gibt es natürlich dann auch ein Rederecht in den Gremien. Und in Münster ist es so, dass wir keine Rechte in dem Sinne haben. Wir haben dann eben Menschen gehabt, die zum Beispiel der Bürgermeister, der dann an die Vorsitzenden dieser Ausschüsse geschrieben hat, ja, wenn sich da jemand meldet, nimmt die gerne dran, lass die gerne mitdiskutieren. Und auch immer wieder der Wunsch nach einem Stimmrecht kam im Jugendrat selbst auf. Ich würde inzwischen sagen, dass ein Stimmrecht für ein Jugendgremium an manchen Stellen wenig Sinn hat, weil wir ja nicht in dem Format demokratisch legitimiert sind, wie es die Ausschussmitglieder sind, und damit dann auch nicht die gleichen Rechte haben können. Mhm. Aber ein Rederecht zum Beispiel würde es einfacher machen, nicht von dem Wohlwollen einzelner Personen abhängig zu sein.
Und hast du das Gefühl gehabt, dass die interessiert waren an dem, was ihr denkt?
Teils, teils. Also
wir brauchen keine Namen, keine Sorge.
Ja. Nein, also es gab schon viele Leute, die auch auf einen zugekommen sind, interessiert waren. Auch Parteien, die dann zu Gesprächen eingeladen haben. Aber natürlich betrifft das nicht alle, und natürlich haben auch da nicht alle die Zeit und die Kapazitäten für die jungen Menschen anzusprechen und mit einzubeziehen. Also da bräuchte es natürlich schon einen institutionalisierten Rahmen, der das ermöglicht, damit das eben nicht nur Einzelpersonen sind.
Im Koalitionsvertrag der NRW-Regierung steht ja, glaube ich, auch drin, denn dass Jugendbeteiligung sozusagen auch in der Gemeindeordnung nochmal anders verankert werden soll. Ich habe aber auch noch nicht gehört, ob das jetzt irgendwie weitergegangen ist. Weißt du da irgendwie einen aktuellen Stand?
Einen aktuellen Stand, darauf warten wir natürlich auch alle noch. Nein, also die Landesregierung hat um ihren Aktionsplan Jugendbeteiligung ist das weiterzuführen, auch den Kinder- und Jugendrat immer wieder eingeladen und ist da im Moment an der Erarbeitung. Und da geht es auch um den Rechtsrahmen, aber eben auch um andere Themen, die da in diesen Aktionsplan Jugendbeteiligung mit reinspielen, also auch um Jugendhilfe. Es geht beispielsweise auch in dem Rahmen darum, ob ein Beauftragter für Kinderschutz eingerichtet werden soll in NRW und so weiter. Also es sind da ganz viele Felder, und der Rechtsrahmen soll geändert werden. Die Jugendlichen wurden da auch mit einbezogen. Passiert ist da bisher aber noch nicht viel.
Nochmal zur kommunalen Ebene. Gibt es irgendwie Erfolge, die ihr verzeichnen könnt? Oder vielleicht auch zwei Fragen. Wie sieht das denn aus mit Geld? Gibt es da irgendwie Geld, was zur Verfügung steht, was man frei ausgeben darf? Oder wie? Also wird einem da irgendwie, weil ich sag mal, wenn man da Geld zur Verfügung hat und selber was entscheiden kann, ist das natürlich schon auch ganz cool. Also zwei Fragen. Einmal, gibt es Erfolge? Könnt ihr auch hier in Münster auf was zurückblicken, wo ihr sagt, da haben wir entscheidend irgendwie Einfluss drauf genommen, vielleicht auch nur im Hintergrund? Und die zweite Frage,
Wie sieht das so aus mit Geld? Vielleicht kannst du das auch für alle Gremien so ein bisschen, zumindest ein paar kennst du ja.
Ja, also in Münster hatten wir beispielsweise für die Bundestagswahl die Wahlprogramme jugendgerecht zusammengefasst. Das würde ich sagen, kam ganz gut an. Wir hatten mehrere Anregungen, beispielsweise für Menstruationsprodukte, die kostenfrei auf den öffentlichen Toiletten zur Verfügung gestellt werden sollten. Da haben wir nicht mehr was von gehört.
Ich habe es auch noch nicht gesehen. Also da muss ich auch mal kurz meine Erfahrung mit reinbringen. Ist mir jetzt auch noch nicht bisher aufgefallen.
Das steht bestimmt auf irgendeiner Liste in der Verwaltung der Anträge, die da noch so liegen.
Genau, aber wir haben relativ viele Anregungen gestellt. Und der Vorteil an diesen Anregungen ist dann natürlich, die müssen durch den Rat, die werden diskutiert. Und auch wenn die abgelehnt werden, ist das dann ein Thema, was erstmal durchgeht. Wir hatten aber auch ganz viele so kleinere Projekte, beispielsweise das Kinderrechtefest, da wurden wir mit aufs Podium gesetzt.
Ihr wurdet gesetzt, das klingt aber auch schon.
Mit aufs Podium eingeladen.
Okay, ja, ja. Aber also weißt du, was ich meine? Das klingt halt schon so ein bisschen, da wurde dann, hatte ich immer gesagt, da können auch mal hier die sprechen wieder, die Jugendlichen und dann.
Nein, ich meine beim Kinderrechtefest, das war nicht von der Stadt organisiert, sondern von einer Organisation, die hat uns von Anfang an einbezogen und beteiligt. Genau, und das waren dann so immer wieder kleinere Projekte, wo wir dann auch mit einbezogen wurden. Das würde ich sagen, sind so die Erfolge gewesen. Zum Geld in Münster hatten wir 5.000 Euro als Budget pro Jahr. Es gibt aber auch durchaus Gremien, die deutlich mehr Geld zur Verfügung hatten. Ich denke da an Düsseldorf, die, ich glaube, eine Eigenverwaltung von, nagelt mich nicht auf den Betrag fest, aber ich meine so um die 60.000 hatten, wovon die aber auch ihr eigenes Sitzungsgeld quasi bezahlen mussten.
In der Landeshauptstadt ist alles anders. Ja, genau. Also ich bin da ja manchmal, da ist schon auch einiges.
Pilotprojekt sozusagen.
Genau, aber es gibt auch andere Jugendgremien, die verschieden viel Budget dann zur Verfügung hatten und da gibt es auch die Töpfe von Demokratie leben, die immer wieder Jugendgremien auch Budget geben. Für andere Jugendgremien ist es dann natürlich ein Ringen um Geld, wenn man da nicht die Töpfe von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommt.
Lass uns mal so ein bisschen, wir sind ja immer noch bei diesen strukturierten Gremien, lass uns mal noch mal kurz auf die Schwierigkeiten dieser Gremien gucken. Ich erinnere mich, wir haben uns ja schon mal unterhalten vor anderthalb Jahren, da ging es noch mal so um die Frage, wie motiviert sind und bleiben die Leute da drin eigentlich? Ich erinnere mich daran, da habt ihr gesagt, so nach der Hälfte der Zeit ist da teilweise auch so ein bisschen die Luft raus, da wechseln auch nochmal Leute weg. Und auch die Frage, wie divers sind die Gremien so aufgestellt? Kann man das so pauschal beantworten oder?
Also ich glaube, so ganz pauschal beantworten lässt sich das nicht, weil das auch für jedes Gremium unterschiedlich ist. Ich meine, ich habe Gremien in ganz Deutschland kennengelernt, die alle sehr unterschiedlich funktionieren und auch mit unterschiedlichen Menschen zusammengesetzt waren. Und da sind auch die Motivationen natürlich unterschiedlich. Für so eine Beteiligung ist es eigentlich immer ganz gut, ein Projekt zu haben, was die Jugendlichen dann begleiten. Und dann bleibt man auch motiviert dran, weil sich was tut, sich was bewegt. Und so eine ganz freie Beteiligung läuft sich schon manchmal auch aus. Deswegen gibt es auch Gremien, die eine kürzere Amtsperiode haben. Und zur Diversität, auch das ist ganz unterschiedlich. Also ich würde schon sagen, dass Jugendliche an sich mit die diverseste Gruppe, also die heterogenste Gruppe sind, die nicht weniger heterogen sind als alle anderen Menschen, als alle anderen Altersgruppen. Und in den Jugendgremien selbst findet man dann aber doch eine deutlich homogenere Gruppe, nämlich diejenigen, die die Kapazitäten haben, sich zu beteiligen. Also neben Schule es schaffen, sich zu beteiligen. Das heißt auch meist vom Elternhaus Unterstützung haben, einen hohen Bildungsstandard haben und natürlich auch ein politisches Interesse haben, das politische Wissen haben, damit aufgewachsen sind. Und das schränkt die Diversität natürlich schon ein, weil man eigentlich ja mit Beteiligung vor allem die Leute erreichen sollte, die man politisch sonst verliert.
Das zeigt ja zum Beispiel auch der Engagementbericht, ne, dass man nicht alle erreicht und dass sich nur einige engagieren und da muss man einfach auch nochmal hinschauen, wie können wir da auch vor allem auch in der Kinder- und Jugendhilfe, habe ich gerade gedacht, als du diese Projekte angesprochen hast, da gibt es auch in der Kinder- und Jugendhilfe ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, nochmal mehr in Projekten zu schauen, wie können wir da uns Partizipation ermöglichen, Demokratie ermöglichen, also Teilnahme ermöglichen und noch viel mehr, weil das einfach so spannend ist. Und ich denke auch immer, über Schule kommt man da auch eigentlich noch gut an viele Menschen und junge Menschen auch dran. Also so wie das bei dir eigentlich ja auch gelaufen ist.
Stimmt, stimmt. Wir haben natürlich jetzt auch viele Zuhörende, die irgendwie in der Kinder- und Jugendarbeit vielleicht tätig sind oder auch in Kooperation mit Schule Projekte durchführen. Was würdest du sagen, wenn man jetzt so eine kleine Kommune ist, eine Gemeinde, eine Stadt und will irgendwie junge Menschen mehr beteiligen? Was wäre da so ein Gremium oder Instrument, muss ja nicht unbedingt ein Gremium sein, wo das vielleicht gelingen könnte?
Also wenn man wirklich breit die Kinder und Jugendlichen beteiligen will, dann muss man nicht nur in der Stadt ansetzen, sondern auch in den Schulen schon. Und in NRW gibt es ja im Moment das Ausführungsgesetz, an dem gearbeitet wird, beziehungsweise was jetzt verabschiedet wurde, um die Ganztagsschulen zu ermöglichen. Und das, finde ich, ist zum Beispiel der erste Ansatz, in Grundschulen anzufangen, die Kinder zu beteiligen. Und da wirklich aktiv nachzufragen, was wollt ihr? Und beispielsweise auch Klassenräte einzuführen und so weiter. Und das sind so die Ebenen, wo man anfangen muss, weil damit alle Kinder beteiligt werden. Und dann muss man natürlich im nächsten Schritt auch gucken, dass man in der Kommunalpolitik beteiligt, weil da quasi die Entscheidungen getroffen werden, die das breite Spektrum an Kindern und Jugendlichen betreffen. Und da braucht man dann auch größere Gremien, die vielleicht weniger divers aufgestellt sind, außer man fördert eben explizit diejenigen, die es nicht so leicht haben zu Hause.
Sag mal drei Themen aus deiner Erfahrung, die junge Menschen besonders interessieren.
Ich würde sagen, einerseits sind das immer wieder bei Wahlen die Angst vor Rechtsextremismus und dann ist es, würde ich sagen, ich finde es schwierig zusammenzufassen, weil das junge Menschen natürlich genauso divers aufgestellt sind wie alle anderen Menschen. Aber ich würde sagen, Bildung ist immer wieder ein Thema. Also irgendwie, wie, was wird in der Schule behandelt? Wie kann man irgendwie Schule besser gestalten? Und dann sind es die Lebensrealitäten, die immer wieder mit reinspielen. Je nachdem, ob man jetzt zum Beispiel, also ich würde sagen, die Jugendlichen vom Land interessieren sich viel dafür, wie die Anbindungen sind, wie man irgendwie von A nach B kommt, wo man hingehen kann, ob es Räume gibt, an denen man sich aufhalten kann. Also es sind schon so kleine Stellschrauben, die oft in der Kommunalpolitik nicht mitbedacht werden, weil man die Kinder und Jugendlichen nicht dazu hört. Aber letztlich Lebensrealität ist wie bei allen anderen Menschen, Lebensqualität immer wieder ein Thema.
Du bist ja im Kinder- und Jugendrat auf NRW-Ebene auch gewesen. Also irgendwann hast du die städtische Ebene Münster verlassen und wurdest entsendet in den KIO-Rat. Magst du mal kurz sagen, was das ist, bevor wir dann uns mal diese Bundeskonferenz anschauen?
Genau, der Kinder- und Jugendrat ist der Dachverband von den Kinder- und Jugendgremien in NRW. Das heißt, wir haben, ich glaube, im Moment über 40 Kinder- und Jugendgremien, die da Mitgliedsgremien sind und sich da dann in regelmäßigen Abständen zu Sitzungen zusammentreffen. Da gibt es dann auch immer wieder, immer Entsendete von den Jugendgremien. In Münster waren wir zu zweit, dann in NRW. Und da werden dann NRW-spezifische Themen einfach diskutiert. Wir haben viele Stellungnahmen zu dem Koalitionsvertrag 2022 von der Landesregierung haben wir beispielsweise einen Forderungskatalog geschrieben, der sich dann an die Koalitionsversprechen geknüpft hat. Es gab aber auch da immer wieder Einladungen vom Land
Ministerium wahrscheinlich.
Genau, von den Ministerien, von den Arbeitsgruppen. Und
Minister gibt es ja, glaube ich, auch.
Genau.
NRW.
Ne? Josephine Paul, die hat uns auch immer wieder eingeladen. Und da uns einfach um Meinungen gefragt, um die Vertretung als Vertretung für die Kinder und Jugendlichen. Und auch der Landtag hat uns immer mit Stellungnahmen versorgt, wo wir dann Stellung zu bestimmten Gesetzen beziehen durften. Ja. Und
wie wichtig ist auch für unsere Zuhörerinnen, denn die ja Pädagogen oder angehende Pädagogen sind, die Frage so der pädagogischen Begleitung. Was würdest du sagen, wollen junge Menschen gerne das selbstbestimmt und möglichst frei machen? Braucht es eine pädagogische Betreuung? Wie ist da dein Eindruck?
Es braucht definitiv eine pädagogische Begleitung, einfach auch, um den Organisationsrahmen zu bieten. Also jedes politische Gremium hat Menschen, die es betreuen. Also auch auf erwachsener Ebene. Auch der Bundestag hat genug Menschen, die sich darum kümmern, dass Einladungen verschickt werden, dass ein Ort da ist, dass man Orte hat, wo man sich treffen kann, dass man Finanzen hat. Und dazu braucht es eine pädagogische Begleitung. Und in welchem Rahmen die sich quasi politisch mit beteiligt oder Themen mit aufbereitet, das hängt dann davon ab, ob das die Kinder und Jugendlichen wollen. Aber es braucht definitiv Menschen, die Kinder und Jugendliche unterstützen, in allen Belangen, die irgendwie das Organisatorische und Verwaltungstechnische betreffen.
Ich glaube aber auch, die bräuchten richtige pädagogische Begleitung auf Bundesebene.
Definitiv. Im Bundeskabinett.
Also, wir brauchen nicht nur so Organisationsleute, sondern eigentlich bräuchten die pädagogische Begleitung.
Ja, aber das ist ja schon mal eine spannende Erkenntnis, ne? Dass sozusagen auch, und das sind dann ja häufig auch Kolleginnen und Kollegen aus der Kinder- und Jugendhilfe. Also ihr habt ja hier, glaube ich, der NLWL, der den KIO-Rat begleitet. Ne? Das sind ja auch Kolleginnen, die da in der Fachstelle sind, die ja auch pädagogisch aus diesem Bereich Kinder- und Jugendarbeit und sowas mitkommen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Jetzt gehen wir noch eine Ebene höher. Du warst Sprecherin der Bundeskonferenz der Landesverbände der Jugendbeteiligungsgremien, also dann nochmal entsandt aus dem KIO-Rat dahin. Was macht dieser oder diese Bundeskonferenz?
Also als ich da beigetreten bin, würde ich sagen, war eins der Hauptziele erstmal uns anständig zu gründen, weil wir ein sehr, sehr neuer Verband waren. Wir haben eine Vereinseintragung durchbekommen. Wir sind gerade, glaube ich, immer noch in der Eintragung als gemeinnütziger Verein. Das sind erstmal so, um den Rahmen zu schaffen. Und dann ging es viel darum, neue Landesverbände bei ihrer Gründung zu unterstützen. Im Moment, oder letztens in Anführungszeichen, hat sich der Niedersächsische Dachverband der Kinder- und Jugendgremien gegründet. In der Zwischenzeit hatte sich auch der Dachverband der Kinder- und Jugendgremien in Brandenburg gegründet. Und solche neuen Gremien haben dann teilweise auch darauf zurückgegriffen, von den älteren, etablierteren Gremien unterstützt zu werden. Es ging aber auch viel darum, bundespolitisch Stellung zu beziehen. Also wir hatten beispielsweise eine Stellungnahme zu den Kürzungen von Kindern und Jugendlichen. Genau. Und ansonsten auch die Vernetzung und Unterstützung der Gremien untereinander, weil es dann natürlich ganz viel Wissen und gibt, was man austauschen kann und viele Projekte, die man auch von den Landesverbänden untereinander organisieren kann, wenn man sich eben kennt und miteinander arbeiten kann.
Man hört schon so ein bisschen raus, wenn man dich sprechen hört, da tut sich doch schon eine ganze Menge so, ne? Also geht nicht ganz schnell immer alles, es braucht ein bisschen Zeit, aber es sind Bemühungen da, auf verschiedenen Ebenen sozusagen strukturelle Beteiligung einzurichten und auch Vertretungen da. Und ich würde auch sagen, wenn man das geschickt macht und das über die verschiedenen Ebenen durchspielt und etabliert bekommt, dann wird das sicherlich auch deutlicher zur Kenntnis genommen, als es vielleicht bislang der Fall war. Gute Überleitung, glaube ich nochmal, wir kommen schon fast zum Ende des Podcastes, zu Karin Böllert, der dieses Thema und all das, was du gerade berichtet hast, ganz, ganz wichtig ist. Und wenn die jetzt hier mit am Tisch gesessen hätte, hätte sie wahrscheinlich zigtausend Ideen und Erinnerungen formuliert, was sie alles so gemacht hat. Ja, da magst du mal 3-4 Schlaglichter
berichten. Also erstmal nochmal, also ich finde es super spannend, was da berichtet wurde und ja genau, Karin hätte, also die hätte bei viel mit einsteigen können, weil sie auch zum Beispiel ja bei dem KJP-Kürzungen mit aktiv war und so, das ist ja viel und sie hat einfach auch wahnsinnig viel gemacht und es geht ja so ein bisschen auch darum, dass wir ihre Themen nochmal aufgreifen, dass wir schauen, was hat Karin eigentlich alles auf dieser Ebene auch geleistet. Und leistet sie auch eigentlich ja noch bis heute. Also Franziska hat ja auch schon in der letzten Folge noch gesagt, ich will doch gar nicht in der Vergangenheitsform von ihr sprechen, weil sie ist noch nicht. Sie ist ja noch da, nur von der Uni Münster hat sie sich inzwischen verabschiedet. Karin war ja nicht nur Vorsitzende der Berichtskommission des aktuellen Kinder- und Jugendberichtes,
der übrigens auch viel Jugendbeteiligung mit drin hat, erstmalig.
Genau.
Da kommen wir, glaube ich, in der nächsten Folge noch
mal zu. Vielleicht kommen wir da in der nächsten Folge zu.
17. Kinder- und Jugendbericht, wollte ich aber nicht unterbrechen.
Genau, alles gut. Und dann gibt es ja eben noch, dass sie viel auch geleistet hat. Sie war Mitglied der Koordinierungsstelle Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft. Sie war Mitglied im Bundesjugendkuratorium. Und auch aktuell, das hatten wir gerade schon mal kurz angesprochen, gab es ja diesen jugendpolitischen Beirat, wo sie sehr aktiv war, der 2022, noch, ja. Genau, der ja. 2022 gegründet wurde. Und da geht es eben darum, dass die Jugendstrategie der Bundesregierung mit einem nationalen Aktionsplan für die Kinder- und Jugendbeteiligung eben weiterentwickelt werden soll. Also da soll ja auch ganz, ganz viel passieren. Und da ist Karin eben noch sehr aktiv und setzt sich sehr stark für junge Menschen eben ein. Spannend finde ich auch immer noch, wenn man da auf dieses Thema schaut, dass es ja dieses Bündnis für eine junge Generation gab oder gibt. Es gibt es das noch, aber es gibt es nicht mehr mit Karin.
Da sind ein paar ausgetreten, glaube ich. Ne? Da gab es da so einen großen Skandal.
Genau, da sind ein paar ausgetreten, weil sie eben gesagt haben, es ging eigentlich um die Kinder- und Jugendbeteiligung, aber eigentlich so richtig viel gemacht wurde da nicht. Und dann haben die gesagt, gerade als die KJP-Kürzungen waren, wir treten aus und jetzt hat dieses Bündnis aber wieder, also hat gesagt, die Tür steht jederzeit offen für einen Wiedereintritt, aber da sind eben viele ausgetreten, wie auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinder- und Jugendarbeit, der Deutsche Bundesjugendring, die haben sich eben gemeinsam alle dafür entschieden, da auszutreten und Karin ist dann nicht als Privatperson ein- und ausgetreten, sondern eben mit der AGJ, die wir in der letzten Folge haben.
Eine Forderung des 17. Kinder- und Jugendberichtes ist es ja auch, wenn wir um Jugendbeteiligung oder darüber sprechen, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, zu denen ja dann auch die Beteiligungsrechte gehören. Von daher gibt es da auch aktuelle Forderungen. Mich würde jetzt natürlich mal interessieren, Maya, gab es irgendwo mal Berührungspunkte, wo du Karin mal irgendwo erlebt hast oder?
Ich muss sagen, leider nicht. Auch wenn ich mal ein bisschen recherchiert habe und es super viele Punkte gab, wo wir uns hätten begegnen können, weil sie in total vielen Ebenen aktiv war und bestimmt noch ist und auch ganz viel Forschung betrieben hat zu Themen, die uns interessiert haben, Themen, die die Gremien begleitet haben, also aber leider nie persönlich getroffen.
Dazu muss ich auch noch mal kurz erzählen, ich habe ja mal, also ich kenne ja Karin jetzt auch schon ein bisschen länger, ich habe bei ihr ja studiert und in der Rolle als Studentin hatte ich ein Seminar bei ihr, wo es eben auch um Jugendliche und ja Jugendliche einfach ging, wo wir uns angeschaut haben, wie werden Jugendliche in den Medien dargestellt. Und da hatten wir ein ganzes Seminar zu und da habe ich bei Karin auch meine Masterarbeit geschrieben und daraus hat sich eigentlich mein ganzer Weg so entwickelt, wie ich jetzt hier bin und in welcher Rolle ich jetzt hier sitze, weil da habe ich die Masterarbeit bei ihr geschrieben, das Kolloquium gehabt. Und dann sagte sie eben, ja, Jana, wir haben auch hier eine Stelle für dich, wenn du das möchtest. Du kannst auch dich mit anderen Themen noch weiter hier beschäftigen. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Aber eben auch über das Thema Jugend, Jugendbeteiligung, Jugend, wie wird eigentlich Jugend von Medien wahrgenommen? Wie werden die eigentlich dargestellt? Und kurz, und das Ergebnis war, dass es nicht immer nur die Jugend als schlechte, also als irgendwie, die machen nur Quatsch und keine Ahnung, dargestellt werden, sondern eben viel auch mit ihrem ehrenamtlichen Engagement und so. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man so das auch mal mehr in den Fokus nochmal rückt. Und das war sehr spannend, wie ich da Karin kennengelernt. Und
ich glaube, dass das auch bis heute erhalten geblieben ist, immer. Also ihr Interesse an diesen Themen, was junge Leute beschäftigt. Also ich habe das ja so ein bisschen rausgehört aus diesen Workshops, die stattgefunden haben für den Kinder- und Jugendbericht. Also wie sie mit denen dann auch in Kontakt gekommen ist und in einem Hotel, glaube ich, auch übernachtet und gegessen und den Abend verbracht haben. Da hat sie sehr bildhaft von erzählt. Und sie hat da ganz viel Interesse dran und sie ist schon so lange im Geschäft und schafft es trotzdem immer noch so ganz dicht an den jungen Leuten dran zu sein und mit denen im Gespräch zu sein. Und das ist, glaube ich, was ganz Besonderes.
Und auch beeindruckend, mit welcher Altersspanne sie den jungen Menschen einfach begegnet eigentlich. Und man könnte irgendwie davon ausgehen, dass das eine krasse Distanz schafft, aber irgendwie schafft sie es ja, dass sie da nah dran bleibt, nah irgendwie hinschaut und so weiter. Und wir müssen, glaube ich,
ich glaube, wir haben ganz viel schon gehört. Maya, ganz vielen Dank für diese Einblicke. Das war sehr, sehr spannend. Auch die verschiedenen Ebenen, die Ansätze, die Holpersteine, die Herausforderungen, die einem da so begegnen können. Wir schließen ja immer ganz traditionell mit einer Frage, die, glaube ich, auch ganz gut passt. Ich weiß gar nicht, hast du dir was überlegt, Jana?
Na klar, habe ich mir was überlegt. Wir haben Maya auch im Vorhinein schon berichtet, dass wir uns was überlegt haben, weil ja immer alle in die Verlegenheit kurz kommen, antworten zu wollen. Und wir wollen es ja einfach damit schließen. Und Als heutige Frage haben wir euch mitgebracht, was würdest du verändern in der Welt, wenn du einen Wunsch frei hättest?
Ja, gar nicht so einfach. Mit einem Wunsch.
Mit einem Wunsch.
Das ist aktuell vielleicht schwierig.
Ja.
Ja, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und können schon mal ankündigen, dass es noch eine weitere Sonderfolge geben wird im nächsten Monat, im November. Und die wird zum 17. Kinder- und Jugendbericht sein. Also ein ganz aktuelles Thema wieder aufgreifen.
Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und eine schöne Zeit. Vielen Dank, Maja.
Auf Wiedersehen.
Ciao.